Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Schlagzeilen der Weltwirtschaft. Mein Name ist Roman Zeller und heute, wie immer in diesem Programm, zu Gast ist Leonard Leni Fischer, unser Investor. Leni, was ist für dich diese Woche die Schlagzeile der Weltwirtschaft? Worum geht es in dieser Sendung hauptsächlich?
Hauptsächlich geht es in dieser Sendung um die amerikanische Zentralbank, die berühmt-berüchtigte Fed und ihren neuen potenziellen von Donald Trump auserkorenen Präsidenten, Kevin Warsh. Und die erste Frage, die natürlich alle gestellt haben, ist, was will er, wofür steht er? Und das ist deshalb sehr interessant, weil Kevin Warsh ist kein Unbekannter, er war schon mal Mitglied des Zentralbankrates. Einige Jahre bis 2011. Er war wohl auch auf der Shortlist letztes Mal, als sich Donald Trump für Powell entschied. In Gerüchten hieß es ihm bei der Kevin Warsh zu jung und zu gut aussehend. Na gut, das löst sich dann ja mit den Jahren, wie wir alle selber wissen. Und er hat ihn diesmal ausgewählt und der Markt diskutiert natürlich sehr, wofür er steht. Er gilt historisch als Falke, hat eigentlich immer eher für steigende Zinsen plädiert und in den letzten Monaten oder Jahren eigentlich hat er dann einen weicheren Ton angeschlagen, weshalb einige Leute ihm unterstellen, er hätte aus Opportunismus, um den Job zu kriegen, Donald Trump nach dem Munde geredet und fallende Zinsen gefordert. Das ist nicht ganz fair ihm gegenüber und ist auch nicht die wirkliche Frage. Die wirkliche Frage ist, was ist seine Meinung? Und er unterscheidet sich in zwei zentralen Punkten von Powell. Der erste ist eine Stilfrage. Powell gehört zur alten Generation der Zentralbanker, die, wie man das so schön sagt, evidenzbasiert, zahlenbasiert Entscheidungen treffen. Sie schauen sich die Zahlen, die aus der Volkswirtschaft kommen, an und dann sagen sie Zinsen höher, Zinsen runter oder gar nichts. Kevin Warsh steht dagegen für ein anderes Modell, das ist überzeugungsbasierte Geldpolitik. Seine Kritik ist, wenn du die Zahlen anschaust, schaust du in die Vergangenheit, wir müssen in die Zukunft schauen, wir müssen Meinung, Überzeugung haben. Klingt gut, hat natürlich immer den Nachteil, wer weiß schon, wie die Zukunft wird und ist die Überzeugung richtig oder nicht. Die Überzeugung, die er im Kern trägt und die er auch nicht abgelegt hat, ist die, dass er eine interessante Kombination in der Geldpolitik verfolgen will, nämlich tendenziell die Zinsen eher zu senken, aber die Zentralbank, Bilanz, also die Unmengen an Wertpapieren, die die Zentralbanken in den letzten 15 Jahren seit der Finanzkrise gekauft haben, in der Spitze ein Volumen von über 40% des Bruttosozialprodukts, gigantische Beträge, runterzufahren. Er war immer ein großer Kritiker dieser Politik, die man Quantitative Easing nennt, also die sozusagen Liquidität in den Markt zu pumpen, indem die Zentralbank Anleihen und man könnte fast ironisch sagen, alles, was nicht niet- und nagelfest ist, irgendwann ankauft. Darum sagen jetzt einige, und das verunsichert die Märkte auch sehr, weiß Donald Trump eigentlich wirklich, wen er sich ausgesucht hat? Denn wenn man das durchdenkt, dann sagt der Warsh, ja, ich senke die kurzfristigen Zinsen, damit die Realwirtschaft zu geringeren Zinskosten investieren kann und damit kriege ich inflationsfreies Wachstum. Aber den Staat, der jetzt sich so gerne durch die Ankäufe der Zentralbank refinanzieren lässt, dem muss ich Grenzen setzen in seiner Verschuldungspolitik. Und nun steht ja gerade Trump auch gerne für steigende Staatsdefizite durch Steuersenkungen, Militärausgaben und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein Widerspruch, weil das kann dazu führen, dass die Zinsen am langen Ende steigen würden in so einem Falle, weil die Staaten ja sich refinanzieren müssen. Allein nächstes Jahr werden 500 Milliarden US-Staatsanleihen fällig, die bei der Zentralbank liegen. Selbst wenn er nichts verkaufen würde, nur nichts Neues kauft, muss die amerikanische Regierung andere Käufer für diese 500 Milliarden finden. Und das führt zu dieser Verunsicherung, dass einerseits erstmal der Goldpreis fiel, weil er steht ja eher für eine restriktivere Politik. Aber auf der anderen Seite, wenn wir auch die Zinsen wieder senken, ist das jetzt gut für die Wirtschaft? Ist das schlecht? Wozu führt das? Man kann es so zusammenfassen, es herrscht ein gewisses Durcheinander und eben die Frage, weiß Trump, für wen er sich da entschieden hat? Und natürlich auch, hat Kevin Warsh, weil er nicht alleine entscheidet, sondern der Zentralbankrat entscheidet, im Zweifel überhaupt für seine Politik die nötigen Mehrheiten, selbst wenn er als Chef gewählt wird. Und das verursacht gerade diese Volatilität, die wir in den letzten 7 Tagen gesehen haben, wo alles rauf und runter hin und her läuft, und verstärkt sie auch.
Was mich interessiert, kann dieser Kevin Walsh überhaupt unabhängig entscheiden oder ist es eher der amerikanische Präsident, ist es eher Donald Trump, der da im Nebenamt noch ein bisschen Zentralbankchef auch noch spielt? Wie siehst du diese Rolle? Ich meine, man kann ja viel über diesen Mann reden, was er will, aber wenn am Ende der Präsident entscheidet, erübrigt sich ja eigentlich diese Diskussion. Was siehst du hinsichtlich dieser Diskussion, Unabhängigkeit, ist die gegeben oder ist das eher der amerikanische Präsident, der da mit kurzer Leine quasi den Mann dirigiert?
Ja, also so leicht ist das nicht für den amerikanischen Präsidenten. Das haben wir jetzt auch in dem Konflikt mit Powell gesehen. Er kann ja auch nicht potenziell jeden neuen Zentralbankpräsidenten mit Klagesorgen überziehen. Ja? Und er hat ja auch noch sogar den Witz gemacht. Ja, da muss ich ihn auch verklagen, wenn er die Zinsen nicht senkt. Aber so einfach ist das nicht. Die wirkliche Frage ist, hat Kevin Warsh, wo steht eigentlich der Rest des Zentralbankrates? Also im Moment haben wir eine Situation, vergiss mal für eine Sekunde Donald Trump, wir sind manchmal zu viel mit ihm beschäftigt. Seine große Macht war zu entscheiden, jetzt wer der neue Zentralbankpräsident wird. Das hat er jetzt gemacht. Es stellt sich die Frage, weiß er eigentlich genau, was er da entschieden hat? Weiß er die Meinung, wegen der Kevin Warsh 2011 aus dem Zentralbankrat ausgeschieden ist, weil er so gegen diese Aufblähung der Zentralbankbilanz war. Und es ist wichtig, etwas dabei zu verstehen. Und ich möchte nicht in die Komplexitäten oder die technischen Jargon der Geldpolitik einsteigen. Aber wir haben ein Geldsystem, das nennt man ein Schuldgeldsystem. Die meisten Menschen denken, dass die Zentralbank das Geld druckt. Heißt es ja auch mal so salopp. Die Zentralbank schmeißt die Druckerpresse an. Ich kaufe lieber Gold. Nein, historisch ist nicht die Zentralbank derjenige, der das Geld in unserer Welt schöpft, sondern die normalen Geschäftsbanken. Und wie? Indem sie Kredite vergeben. Je aggressiver sie Kredite vergeben, umso mehr Geld erzeugen sie. Das ist ein bisschen abstrakt, aber was es eigentlich heißt, ist, das Geld in unserer Volkswirtschaft wird aus dem Nichts durch Kreditvergabe der Banken geschöpft. Und deshalb ist das Geld, das du auf dem Konto hast, sind die Schulden einer anderen Person. Darum nennt man es Schuldgeldsystem. Und dieses System kam in die Krise, als die Bankenkrise entstand. Und damals sind dann die Zentralbanken haben gegangen, wenn die Banken keine Kredite mehr vergeben, dann schrumpft ja die Menge Geld, die im System ist. Und das kann zu einer dramatischen Deflation und Rezession führen, wie 1929 und folgende, wir alle noch oft von gelesen und gehört, die politischen Konsequenzen in Deutschland waren ja ganz besonders tragisch. Darum haben sie das gemacht. Kevin Warsh ist dagegen, weil er sagt, nein, damit machen wir es dem Staat so leicht, Schulden zu machen, was aber genau die Politik von Trump ist. Also wie die beiden am Ende Händchen haltend harmonisch vor den Kameras stehen eines Tages, das entzieht sich uns normalen Beobachtern noch, wie das ausgehen kann. Und von daher herrscht dieses hohe Maß an Unsicherheit. Aber die Zentralbank ist schon grundsätzlich autonom. Der Zentralbankrat wird sich nicht von Donald Trump diktieren lassen, was er tun soll.
Kurze Werbeunterbrechung. Wer kritisch denkt, soll auch kritisch wählen beim Smartphone und Tablet. Das Volaphone Quintus mit Vola OS verzichtet konsequent auf digitale Bevormundung. Kein Konto, mehr Souveränität, weniger Ablenkung. Vola ist eine innovative Alternative zum Smartphone und Tablet. Mainstream, frei und unabhängig. Mehr Informationen finden Sie unter vola.online. Ich wiederhole, vola.online. Und Leser der Weltwoche erhalten auf alle Smartphones und Tablet einen exklusiven Rabatt von 5% mit dem Rabattcode WELTWOCHE5. Ich wiederhole, WELTWOCHE5. Nun bist du aber kein normaler Beobachter, also vor allem nicht, wenn wir da über die Schlagzeilen der Weltwirtschaft sprechen. Findest du dieser Entscheid, Kevin Walsh, ist das ein guter Personalentscheid, ein weniger guter Personalentscheid, wenn du für die Weltwirtschaft, wenn du an die Weltwirtschaft denkst, an Europa, an Deutschland, an die Schweiz, ist das gut, ja oder nein?
Unterm Strich würde ich eher sagen, dass es gut ist. Ich finde die Grundidee von Kevin Warsh zu sagen, hey, gerade mal, vielleicht haben wir mal in der Krise die Zentralbankbilanz aufblähen müssen, um eine wirklich dramatische Krise zu vermeiden, 2008 und folgende. Aber seitdem sind wir eigentlich in einem Dauerkrisenmodus. Also erst die Bankenkrise, die Eurokrise, die Corona-Krise und jetzt ist es die Putin-Krise. Wir müssen aufrüsten. Wo soll das Geld herkommen? Am besten kauft die Zentralbank unsere Staatsschulden an. Da ist was dran, denn in dem Moment drückt ja der Staat potenziell durch höhere Zinsen Privatinvestitionen, die ja letztlich also das Wachstum fördern, raus. Also ich finde ihn eigentlich eine gute Wahl von ihm, eine überraschende irgendwo. Und mit der Frage, kann er das wirklich machen? Steht er am Ende wirklich dafür? Hat er den Zentralbankrat hinter sich? Und wenn er es macht, von dieser vielleicht ein bisschen langweiligen, datenbasierten, wir gucken uns immer die Zahlen an und dann entscheiden wir, zu einer meinungsbasierten Geldpolitik gehen zu wollen, ist natürlich auch ein Experiment. Und wie bei allen Experimenten, da kannst du noch so nette Komplimente über meinen Beobachterstatus machen, bin ich auch nur ein kleiner Lenny, der am Straßenrand steht und sich die Frage stellt, ups, hoffentlich geht das gut aus.
Was heißt diese Personalentscheidung? Was bedeutet Kevin Walsh für den Dollar?
Ja, das ist ja die eigentliche große Diskussion der letzten Wochen, eigentlich schon der letzten Jahre. Kann der US-Dollar seinen Status als die Nummer 1 Weltreservewährung halten? Der Marktanteil, wenn wir es mal so ausdrücken wollen, des Dollars vor 15, 20 Jahren bei den Reserven der Zentralbanken lag noch bei rund 72%. Er liegt immer noch bei knapp 60, Mitte 50 irgendwo Prozent. Es gab eine kleine Diversifizierung in Gold, in andere Währungen, Yuan, Yen, Schweizer Franken wahrscheinlich irgendwo, weshalb der immer so fest ist, auch Euro, aber nicht wirklich eine Bedrohung dieses Grundstatus. Und es sollte jedem Zuhörer klar sein, welche Macht dieser Weltreservestatus Amerika gibt. Lass mich das an einfachen Zahlen verdeutlichen. Amerika hat inzwischen Auslandsschulden, akkumulierte Auslandsschulden von über 100% seines Bruttosozialproduktes, weil es eigentlich über seine Verhältnisse lebt. Es importiert mehr, als es exportiert. Amerika ist in der Lage, wie ein Haushalt, der sagt, ich gebe einfach mehr aus als mein Einkommen. Aber Amerika ist in der Lage, diese Kredite mit der eigenen, selbst kreierten Währung aufzunehmen. Das kann nur Amerika in diesem Stil. Und wisst ihr, was die auch hinbekommen haben? Auch im Jahr 2019 hat Amerika, obwohl es diese Riesen-Auslandsverschuldung hat, mehr Geld durch Zinsen und Dividenden eingenommen, als es an Zinsen und Dividenden zahlen musste. Stell dir das mal als Normalbürger vor. Du verschuldest dich dick bei der Bank und da machst du noch Geld mit. Ja, wie machen die Amerikaner das? Sie haben irgendwie ihr ganzes System in einen gigantischen Hedgefonds umgebaut. Sie haben die ganze Zeit den Gläubigern der Welt billige Staatsanleihen zu niedrigen Zinsen angedreht und haben dann auf der anderen Seite Aktien und andere höher rentierliche Aktiva gekauft, sodass sie am Ende trotz gigantisch hoher Auslandsverschuldung mehr Geld eingenommen als ausgegeben haben. Nun, irgendwann kommt das an seine natürliche Grenze. Die Zentralbanken haben angefangen, nicht mehr amerikanische Treasuries zu kaufen, sondern auch andere Wertpapiere oder eben zunehmend auch Gold. Die normalen Anleger, also die großen Pensionsfonds, die Versicherungen, die ja die größten Marktteilnehmer sind, sind in Aktien gegangen. Und damit ist der Anteil der amerikanischen Aktien an diesem berühmten weltweiten Aktienindex, der so die ganze Welt reflektieren soll, wie gut er das macht, sei dahingestellt, der heißt MSCI World, ist von rund so um die 40% auf weit über Mitte 60% gegangen. Das heißt, obwohl der amerikanische Anteil an der Weltwirtschaft gar nicht gestiegen ist, ist aber der Anteil der Börsenkapitalisierung der amerikanischen Börsen gestiegen, weil die Menschen, um die Dollars zu kaufen und keine Staatsanleihen mehr kaufen zu wollen, die ja jetzt dann die Fed in den letzten 10 Jahren gekauft hat, haben sie zunehmend Aktien gekauft und diesen Markt nach oben getrieben. Jetzt siehst du natürlich die Vernetzung dieses Themas. Wenn der Walsh irgendeinen Mist bauen würde und damit die Position des Dollars als Reservewährung weiter schwächen würde, dann kann das gigantische Verwerfung an den Finanzmärkten auslösen. Und du musst noch etwas anderes über Geld wissen, was Zentralbankpolitik so schwierig macht und was die ganze Golddiskussion der letzten Monate war. Geld hat das Problem, dass es zwei Göttern dienen will. Dem Gott der Wertaufbewahrung. Du legst dein Geld an, damit du in 2, 3 Jahren dir was kaufen kannst und willst natürlich, dass es seinen Wert behält. Und Geld als Schmiermittel der Volkswirtschaft. Naja, als Wertaufbewahrungsmittel hättest du lieber eher ein bisschen weniger Geld im System. Darum sagen die Leute, oh Gold, davon kann man nicht unbegrenzt, gibt es kein Gold. Oder auch Bitcoin, gibt es auch nur maximale Grenze. Geld als Schmiermittel, sozusagen als Öl im Motor der Weltwirtschaft, da sagst du, na, im Zweifel lieber ein bisschen mehr Öl als zu wenig Öl, damit ich keinen Kolbenfresser kriege. So, und in diesem Konflikt steht Geldpolitik. Und sie wird immer die Neigung haben, eher ein bisschen mehr Schmiermittel sein zu wollen als Wertaufbewahrungsmittel. Was natürlich die Frage heraufwirft, wenn das so ist und gerade auch für den Dollar, was wäre dann die Alternative? Und da sagen jetzt viele, zum Beispiel Gold. Ich bin ja auch seit 3, 4 Jahren sehr optimistisch für Gold gewesen. Aber ich warne davor, Gold kann nicht eine Währung ersetzen. Aus einem einfachen Grund. Gold ist unproduktiv. Wenn du Gold kaufst, kriegst du keine Zinsen drauf. Gerechterweise, weil man mit Gold nichts machen kann. Es liegt einfach nur da. Es dient nur als Wertaufbewahrungsmittel. Es hat keinen Schmiereffekt. Also kann es auch keine Gewinne produzieren, keine Investitionen auslösen, die Wachstum. Würden wir also, gibt es eine natürliche Grenze für Gold, weil es eben unproduktiv ist. Du würdest, wenn wir alle nur noch Gold kaufen wollen, dann wäre das katastrophal für die Wirtschaft. Selbe gilt für andere Sachen, auch würde ultimativ auch für Bitcoin oder so etwas gelten. Das macht die Sache so schwer. Und darum haben wir jetzt diese, ja fast wie so eine Schaukel. Einen Tag steigt Gold, fällt der Dollar, steigen die Aktien. Am nächsten Tag, wie gestern, fällt Gold wieder massiv, die Aktien fallen und der Dollar hält sich stabil. Also es ist ein Hin und Her. Weil diese Unsicherheit über, was wird die Zentralbank wirklich machen, wie viel Freiheitsgrade wird Kevin Warsh haben, auch gegenüber seinen eigenen Kollegen im Zentralbankrat. Und zweitens, funktioniert das überhaupt, was er macht, oder kann das in ein gigantisches, riskantes Experiment münden? Und in dieser Phase, befinden sich gerade die Märkte.
Ja gut, die Kapriolen, die waren ja schon eigentlich bemerkenswert. Ich glaube, Silber und Gold sind ja, glaube ich, fast um die 30% abgeschürzt
Ja, Silber hatte sich
zeitweise.
sogar fast mal halbiert.
Der Bitcoin unter, also weit unter
Ja, aber das ist ein
70.000. Also,
Sonderfall, Bitcoin, ja.
was ist jetzt für dich von all diesen Schmiermitteln der Volkswirtschaft? Was ist da das Beste,
Nein,
das
Geld
sagt das
ist das
wohl?
beste Schmiermittel. Die Frage ist, gibt es auch noch Alternativen als Wertaufbewahrungsmittel? Wenn du Geld benutzt, oder wie man es heute manchmal so abschätzend Fiat-Geld nennt, also Schuldgeld aus diesem System, das muss jedem klar sein, in dem Geld aus nichts geschafft wird, aber auch in einer Bankenkrise ins Nichts wieder verschwinden kann. Also dieses fragile und trotzdem wahnsinnig intelligente System, das uns diesen Wohlstand mit ermöglicht hat, in dem wir heute leben, dann hältst du ja nicht nur das Geld, du kaufst ja was dafür. Solltest du Aktien, Anleihen, zumindest eine Anlage mit Zinsen, was auch immer du kaufst, was du als Investition siehst, in der Hoffnung, dass dieses Geld dann für dich arbeitet im Rahmen dieser Investition. Das ist und bleibt Geld. Wenn du aber was dazu mischen willst, dann gibt es natürlich Alternativen. Und die große Alternative der letzten Jahre war ja, und das bringt uns zum dritten Thema, wenn vielleicht der Dollar eines Tages nicht mehr die alleinselig machende Reservewährung der Welt ist, was übrigens für die amerikanische Volkswirtschaft ziemlich dramatische Konsequenzen hätte und auch für das Weltfinanzsystem, weil der Übergang von einem System in ein anderes System ist selten unproblematisch. Meistens fallen ein paar Räder ab, irgendwas geht schief, bis ein neues Gleichgewicht erreicht ist. Laufen sich ja die Kandidaten warm. Wir leben ja auch in so einer Art, die Welt sucht die neue Superanlage, Reservewährung. Also eine Castingshow. Und in dieser Castingshow war Gold ohne Frage die letzten 12, 24 Monate der Top-Runner. Hat jetzt ein bisschen mal gezeigt, dass es auch nicht nur in einer Einbahnstraße läuft. Bitcoin hat das Problem, dass es alle waren zu optimistisch auf Bitcoin. Viel zu viele haben daran investiert. Und es gibt nach wie vor ein grundlegendes Problem. Bitcoin ist keine Reservewährung im Moment und es ist auch keine Assetklasse. Es ist die Perspektive auf eine Assetklasse, denn der Gesamtwert aller Bitcoins liegt jetzt irgendwo bei was? 1,2 Billionen, 1,3 Billionen Dollar. Der Gesamtwert allen Goldes liegt bei 30 bis 35 Billionen. Der Gesamtwert aller US-Aktien bei 70 Billionen. Ich glaube, jeder weiß, worauf ich hinaus will. Bitcoin müsste sich verzehnfachen. Das ist ja, was die Anhänger sagen. Eines Tages ist es eine richtige Asset-Klasse. Da muss es sich aber auch nochmal vom Preis verzehnfachen. Das hat es nicht geschafft letztes Jahr, trotz aller Vorschusslorbeeren. Viel zu viele Leute haben mit Kredit gekauft. Das ist aus technischen Gründen, weil die ihre Spekulationsposition liquidieren müssen, jetzt wieder um die Hälfte ungefähr von seinem Hoch eingebrochen. Bei Bitcoin aber nichts Neues. Sagt auch nichts darüber aus, was morgen bei Bitcoin passiert. Du weißt, ich sage ungern was zu Bitcoin. Das ist mir zu speziell. Gold hat für mich eine natürliche Grenze, weil es eben nicht produktiv ist. Die Chinesen versuchen, den Renminbi zu positionieren durch eine Veränderung ihres gesamten Systems. Die Europäer glauben, der Euro könnte es sein. Aber da muss ich sagen, ein Volkswirtschaftsraum, der nicht besonders stark wächst und der dann noch alle Ängste, die den US-Dollar in Frage stellen. Einer der Gründe, warum der US-Dollar leidet, hat gar nichts mit der Volkswirtschaft zu tun, auch nicht mit der Zentralbank, auch nicht mit Inflation, auch nicht mit Schmiermitteln oder sonst was. Hat einfach erstmal damit zu tun, dass die Amerikaner dieses Privileg übermäßig ausnutzen. Und zwar nicht mehr nur noch, um sich billig Geld zu beschaffen und ein schönes Leben zu leben, sei ihnen gegönnt. Nein, sie nutzen es auch als politische Waffe aus in Sanktionen. Sanktionen gegen alle möglichen unbotmäßigen potenziellen Gegner. Die letzte große Sache war die mit den russischen Währungsreserven in Gold, in Dollar und Euro. Und als wir 2022 alle hingegangen sind, die Amerikaner und die Europäer haben gesagt, weißt du, ihr Russen, was ihr macht, ist schlimm. Und das stellen wir auch mal, es ist ja auch schlimm. Gibt mir das Recht, sozusagen ihr Geld wegzunehmen. So wie der Nachbar, der hat ein Verbrechen begangen, kann ich jetzt zu seiner Banken gehen und beschlagnahme sein Geld. Wenn du das machst, vertraut keiner mehr diesem System. Und weil wir das gemacht haben und die Europäer noch vor 4 Wochen diskutiert haben nach dem Motto, naja, wenn du so doof bist und kaufst Euros und lässt die bei uns bei Euroclear liegen, was ja eigentlich eine unabhängige, neutrale Institution sein soll, liegt aber mal zufällig auf EU-Hoheitsgebiet, dann nehmen wir dir die 200 Milliarden weg und geben sie den Ukrainern. Das ist ja nicht passiert, weil es zum Glück nicht, der deutsche Kanzler wollte es, aber es gab zum Glück ein paar Leute, die das verhindert haben. Das ist auch so, verhindert man auch, dass man eine Reservewährung ist, weil die anderen Länder sich fragen, ja, warte mal, wenn ich Ärger mit denen kriege, dann nehmen die mir einfach mein Geld weg, weil ich muss ja die Euros irgendwo liegen haben und das ist dann endet am Ende immer im Euroraum. Also dieses Schaulaufen hat gerade begonnen, das geht weiter. Die Chinesen arbeiten systematisch daran, eine Finanzinfrastruktur als Alternative gegen die westliche Struktur, die eigentlich die Monopolstruktur der Welt war, bis vor wenigen Jahren aufzubauen, sodass sie Zahlungen unter Umgehung von Sanktionen, dass sie den Dollar nicht mehr benutzen müssen und so weiter und so fort. Das ist ein spannender Kampf, fast eine Art kleiner Währungskrieg, der gerade erst am Anfang steht, den man genau beobachten muss, bei dem man vorsichtig sein muss, weil der wird auch weiter zu Verwerfungen führen. Wir haben es jetzt in den Kapriolen der letzten 7 Tage gesehen.
Jetzt noch die letzte Frage vielleicht. Was heißt das, dieses Auf und Ab, dieses Ungewisse auch, dieses Casting, das du angesprochen hast, um die neue Weltwährung, vielleicht auch Alternative zum Geld? Was heißt das für den gemeinen Bürger, für den Anleger, für den kleinen Investor? Was kannst du dazu vielleicht noch sagen, abschließend?
Ja, für mich heißt das, dass man wirklich, und so dumm und banal das klingen mag, die beste Anlagestrategie, die langweiligere ist, in der du hingehst und sagst, ich streue mein Geld, ich tue, also ich sage immer, die Hälfte in Sachwerte wie Aktien und Ähnliches, ein Viertel als Bargeld, als Reserve halten. Man weiß nie, was morgen passiert. Manchmal kann Geld auch knapp werden. Das nennt man Deflation. Ja, das ist auch alles schon gegeben. Und ein Viertel in, sagen wir mal, das, was ich, was man relativ inflationsgeschützt halten könnte, Gold, auch Immobilienbeteiligungen, also kann man ja auch Aktien kaufen und so weiter und so fort. Diese Art der Diversifizierung ist die vernünftigste. Und wenn man mit irgendwas so richtig liegt, das war ja jetzt unsere Meinung der letzten paar Wochen auch, wie bei Gold, dann kann man auch mal, wenn es dann so richtig, auch mal ein paar Gewinne nehmen, das schadet nicht. Man sollte das immer wieder rebalancieren, damit nicht irgendein Anteil zu groß wird, weil er gerade zu gut läuft. Und dafür verzichtet man auf ein paar Gewinne, verzichtet auf ein bisschen Rendite. Aber in einer Welt, die so unberechenbar ist, ist Gier, gerade was das schnelle Geld verdienen, das klingt so verlockend, ich gehe gar nicht arbeiten, das Geld macht. Weißt du, wer von uns kennt nicht diese Abendessen? Du sitzt dort beim Abendessen, freust dich eigentlich auf ein schönes Bier oder ein Glas Wein und ein leckeres Essen. Stattdessen hörst du dir eine Stunde an, wie alle anderen alles richtig gemacht haben, außer du selbst. Ja, natürlich hast du Bitcoin schon bei 2000 gekauft, warum du eigentlich nicht, ja, weiß ich auch nicht, warum ich nicht, oder Gold verpasst oder Nvidia nicht mitbekommen und überhaupt, also mein Portfolio hat nur 3% Rendite gemacht oder 4%, die anderen haben so viel verdient. Meistens stimmt das eh nicht, was da erzählt wird, aber das führt dann dazu, dass man Fehler macht. Vielleicht ein andermal würde ich dann gerne die Geschichte dazu erzählen. Das ist die berühmte Geschichte von Isaac Newton, sicher einem der intelligentesten Menschen, der je die Welt betreten hat und die Physik revolutioniert hat. Der hat durch derartige Abendessen und seinen Verlangen, auch ganz schnell viel Geld zu verdienen, fast alles einmal verloren. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir ein andermal erzählen sollten.
Das sparen wir uns vielleicht fürs nächste Mal. Lieber Lenny, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen und Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Schlagzeilen der Weltwirtschaft und vor allem auch Weltwoche Daily Spezial. Vielen Dank.
Danke.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt, denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.